Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Tom Westerholt hier, hallo zum Ab 21 Podcast. Besitzen wir die Dinge oder besitzen die Dinge uns? Gute Frage, wenn wir uns heute mal so umgucken und sehen, was wir alles für Krempel haben, nur um ihn zu haben und um uns damit zu positionieren. Kaufen, fotografieren, posten, gerade auf Social Media, zeigen, was wir haben, wie viel, woher, wie teuer. Hashtag Sneakers, Hashtag Car. Warum wir uns über Dinge definieren, ist das Thema. Wir sprechen über hochgetunte Autos als Ausdruck von Individualität und Style. Und jetzt mit einem Mann, der mehr Sneakers besitzt, als er selbst noch so ganz genau zählen könnte. Dem Journalist und Games-Experten Fabian Döhler. Hi Fabian, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Sag mal Fabian, was für Schuhe hortest du da bei dir zu Hause und wie viele Paar sind das mittlerweile?
Turnschuhe. Natürlich primär und ich glaube, es steht inzwischen so eine 5 vorne dran, also so 500 Paar könnten es insgesamt sein. Ich habe irgendwann aufgehört mit dem Zählen, weil man bekommt ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil es natürlich, die kannst du nicht anziehen. Geht nicht.
Ja, klar. Wie machst du das bei dir zu Hause? Haben die ein eigenes Zimmer, ein eigenes Kinderzimmer, die Schuhe? Oder wie bewahrst du die auf?
Ich finde es schön, dass der Begriff Kinderzimmer fällt, weil könnte man definitiv dafür nutzen. Ich habe tatsächlich das Glück, dass ich ein Zimmer habe, das ich dafür hernehmen. Auch glücklicherweise eine Altbauwohnung mit sehr hohen Decken. Und da passen genau 2 Regale von einem sehr bekannten Möbelhersteller so rein unter die Decke und da leben die. Und dann leben noch welche auf dem Kleiderschrank und in der Diele und ein bisschen vielleicht was im Wohnzimmer und im Flur. Und ich habe noch eine Wohnung in Berlin, also und auch einen Hof und dann verteilt sich das so ein bisschen und die sind überall zu Hause.
Du bist also ein Hochstapler. Wegen der hohen Decken kannst du die Schuhe sehr hochstapeln.
Auf jeden Fall, ja.
Sind die katalogisiert irgendwie, dass du die wiederfindest? Also weißt du, welchen von diesen 500 Paar Schuhen du wo findest oder ist das mehr so ein Glücksding?
Grob. Also grob weiß ich's. Ich habe neulich mal ein bisschen umgeräumt und umsortiert, weil es kommt da was Neues dazu und war mir relativ sicher, dass hinter den Regalen leer Schuhkartons sind, wo ich Platz schaffen könnte und habe diese Schuhkartons vorgezogen. Die waren aber gar nicht leer, da waren brandneue Exemplare drin. Oft so ein Zweit- oder Drittexemplar von dem Schuh, den man sehr mag, falls mal einer die Grätsche macht, dass man den noch hat und dann nicht für teuer Geld später kaufen muss.
Ja.
Aber nee, bei allen weiß ich es nicht. Manchmal kriege ich dann so einen kleinen Panikanfall, denke mir, wo ist denn eigentlich dieser eine Reebok, den du mal hattest? Oh Gott, dann findest du ihn wieder, ziehst ihn nicht an, aber du streichelst ihn mal kurz und denkst dir, ach schön, meistens gibt es ja auch eine kleine Geschichte dazu, wie du an den rangekommen bist oder was so die Historie dazu ist. Viele Schuhe werden jetzt ja im Rahmen dieses Hypes auch wieder neu aufgelegt, Modelle von damals und dann hat man oft eine ganz schöne Kindheitserinnerung an so einen Schuh.
Ja, du sagst gerade die Geschichte, wie man an den Schuh rangekommen ist. Ich erinnere mich vor ein paar Jahren, als ich in New York war, da habe ich Leute vor einem Schuhgeschäft übernachten sehen. Die hatten also abends vorher da schon ihre Schlafsäcke ausgebreitet, um auf ein ganz bestimmtes Jordans-Modell zu warten. Das gab es dann am nächsten Tag in limitierter Auflage. Kennst du sowas?
Ja, das ist leider ganz normal geworden, weil viele von den Leuten, die da warten, warten nicht mal zwingend für den Schuh, dass sie den bekommen, sondern damit sie den gleich oder später weiterverkaufen können, weil man einfach damit Geld machen kann. Und immer wenn du mit irgendwas Geld machen kannst, dann kommen natürlich Leute und sagen, wieso nicht? Das kennen wir auch von Konzerttickets, von Tickets fürs Pokalfinale. Mhm. Vieles wird gekauft, um es dann weiter zu verkaufen. Mhm. Habe ich auch schon gesehen. New York ist das sicher so eine der Städte, wo es am massivsten ist. Einmal, das war fast ein bisschen traurig, das war so um Thanksgiving, kam ein limitierter Adidas-Schuh raus. Und da habe ich Leute, weil ich habe da Urlaub gemacht, die habe ich 2 Tage lang dort campen gesehen und habe dann nur mitbekommen, dass der Laden den Release abgesagt hat. Nachdem die 2 Tage und Thanksgiving ist ja schon so dieses heilige Wochenende
Absolut.
In den USA da gesessen waren. New York ist auch nicht zwingend in der Zeit so warm, da kann es auch mal schon richtig frisch werden. Und dann kam später raus, dass das Personal diesen Schuh Backdoor verkauft hat. Einfach an einen, der gesagt hat, ich nehme 300 Paar und gebe euch absurde Summen, der die dann wieder weiterverkauft an Promis, an irgendwelche Leute. Das ist so eine irre Szene geworden. Ja, hat sich nicht unbedingt zum Vorteil entwickelt, durch diese Nachfrage.
Was ist das Verrückteste, was du mal für ein paar Sneakers gemacht hast?
Da fallen mir schon so ein paar Sachen ein. Also es gibt einen Schuh, nach dem ich wirklich 20 Jahre gesucht habe, wo ich dann nachts auf eBay, wie der kam, in meiner Größe ungetragen, nach 20 Jahren,
krass,
wo ich dann einfach 2.000 Euro eingegeben habe, wie diese Auktion so in den letzten Zügen lag. Das heißt, es hätte mir passieren können, wenn der andere 1.900 geboten hätte, dann hätte ich den, ich glaube, dann sind so 50er Schritte, hätte ich 1.950 zahlen müssen. Hätte aber auch passieren können, dass ich 2.000 biete und den nicht bekomme. Das Lustige war dann danach, habe ich herausgefunden, dass der andere Bieter, es gab nur zwei, so die sich da am Schluss noch ich und der andere, die sich da duelliert haben, ist der größte Reebok-Sammler der Welt. Und dann hat es sich irgendwie schon ein bisschen gut angefühlt, zumindest diesen einen Schuh zu haben, den er auch nicht hat. Hab den dann auf Instagram gepackt und fand es einfach witzig, weil das war so mein Traumschuh aus dem Sportcheck-Katalog damals. Und den wird es auch nie mehr neu geben. Also der war von damals. Irgendjemand hat den aufgehoben, warum auch immer.
Ja.
Und dann hat der Designer von dem Schuh bei Reebok, der diesen Reebok Pump damals designt hat, auf Instagram kommentiert und wie cool und dieses seltene Exemplar. Und das war, glaube ich, in der Gesamtheit so die schönste, verrückteste Geschichte. Aber es gab auch schon so, hey, wir fahren am Wochenende 500 Kilometer und da hat einer diesen Schuh und wir tauschen mit dem. Ich habe mal bei einem Raffle einen Yeezy gewonnen, bei Adidas, diesen Kanye West, diesen beliebten Schuh, und habe dem schon, das wird dir dann zugeteilt, wo du den abholst. Da war ich auch in New York und war dann in einem Viertel, da war ich schon der einzige Weiße, definitiv. Und das wäre sehr cool. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie Bruce Willis, wie er mit diesem Schild rumgelaufen ist.
In Die Hard.
Und vor dem Laden standen sehr witzige Leute, die dich dann so, hey, you keeping or you selling? Und das war, das war gut. Das war eine coole Community und das war eine, ich glaube, das war die witzigste und verrückteste Erfahrung auf jeden Fall. Irgendwo in Harlem einen Yeezy aus so einer alten Mall zu tragen.
Sag mal, Fabian, gibt es irgendein paar Sneakers, das du besitzt, aber niemals anziehen würdest?
Ja.
Also du hast tatsächlich auch so Show-Sneakers bei dir im Regal, ein paar von diesen 500 Paaren ungefähr, die du hast, die du sammelst, wo du sagst, die hebst du auf für was tatsächlich als Anschauungsobjekt zum Liebhaben oder um es doch vielleicht dann irgendwann nochmal sich davon zu trennen für viel Geld, was ist da der Grund?
Es ist der Vollständigkeit halber. Mhm. Das ist mir zweimal passiert mit einer ganzen Menge Schuhen, also vielleicht so 10, 12 Paar, zu einem Jubiläum. Also einmal gab es ein Jubiläum von ASICS für den G-Lite 3. Ich glaube, das war 20 Jahre und Reebok hat 25 Jahre The Pump gemacht. Mhm. Und dann kam jeden Monat ein anderer. Und du wolltest halt das ganze Set haben, wenn du dich dafür interessierst. Das war immer das gleiche Modell, aber andere Designer, anderer Schuhladen dahinter. Und dann hast du halt irgendwann, die ersten drei waren toll und dann kam einer, wo du gesagt hast, sag mal, geht's noch? Also schrecklich, wirklich schrecklich, da gab's auch keine zwei Meinungen. Aber du hast ihn halt mitgenommen, weil du gesagt hast, okay, komm, ich möchte alle 12 Paar haben, damit ich sagen kann, ich habe meinen Frieden damit geschlossen und ich habe die Sammlung komplett. Die werde ich nie anziehen.
Die Sendung heute haben wir gestellt unter die Überschrift Hashtag Sneakers, Hashtag K, warum wir uns über Dinge definieren. Welchen Stellenwert haben über die Jahre diese Sneakers, die du sammelst, in deinem Leben eingenommen?
Puh, da müsste man weit ausholen. Ne? Also ich glaube, wenn ich jetzt heimkomme und die wären alle weg oder ich habe mir letztes Jahr das Sprunggelenk doppelt gebrochen und konnte die 6, 7 Monate nicht anziehen oder dann halt nur einen, was du aber auch nicht machst, weil dann trägt es sich ein bisschen ungleichmäßig ab.
Ja.
Das hat mir schon gefehlt. Ich meine, Stellenwert, es bleibt ein Objekt und ein Gegenstand, Gott sei Dank.
Ja.
Aber du merkst auch manchmal, wenn du irgendwie einen neuen Schuh bekommst und es ist was Hochwertiges und der riecht so nach Leder, wie so diese alten Schuh-Salamander-Läden von damals.
Ja.
Das löst schon so ein Glücksgefühl aus. Mhm. Und wenn er dann auch am Fuß gut aussieht und sich gut läuft, also gebe ich gern zu, ich fühle mich dann schon irgendwie so ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob man selbstbewusster wird, aber das ist ja mit Kleidung teilweise auch so, wenn einem was einfach gefällt, dann zieht man es gern an und hat ganz gute Laune eigentlich.
Was ja auch total legitim ist.
Ja, und das funktioniert auf jeden Fall bei mir, ja.
Du bist als Journalist und als speziell auch Games-Experte Social-Media-mäßig sehr aktiv und da am Start. Du postest auch hin und wieder.
Ja.
Was ist das für ein Gefühl? Hast du da manchmal schon so über die Leidenschaft auch dieses so den zeige ich euch jetzt, weil da bin ich mir sehr sicher. Den habe ich und von euch hat den kaum einer.
Das spielt mit rein, ja, aber das sollte nicht so der Hauptbeweggrund sein. Also das sind dann schon so Sachen, wo ich einfach sage, das muss mir auch gefallen. Gibt auch so ganz große Sachen. Also zum Beispiel bei Jordan ist einfach nicht meins. Da gäbe es ganz viele, wo man das machen könnte, wo ich auch rankommen würde. Aber dann, wenn man so eine Connection über die Zeit hat, dann sagt man, hey, helf mir lieber mal mit einem anderen Schuh. So weit geht es da noch nicht, dass man es nur postet, um irgendwie einen auf dicke Hose zu machen. Wenn mir ein Schuh gefällt, ist mir egal. Also ich kann einer sein, irgendwie aus dem Sale habe ich auch irgendwie, wenn der einfach ein schöner, ich mag den Nike Air 180 sehr gern, den kriegst du teilweise für 70 Euro, poste ich genauso. Lustig ist nämlich, wenn du dann welche hast, die mehr kosten, dann kommt nämlich schon gern mal so, gerade auf Social Media, da ist man ja leicht dabei, mal ein bisschen rein zu haten.
Richtig.
Dann so, ja, so viel Geld für einen Schuh und dieser Blödsinn und hey, man kann für so viel Blödsinn Geld ausgeben. Ich sag mal, leben und leben lassen. Ja. Aber da merke ich schon, bei den teureren Sachen überlege ich es mir öfter, weil dann so ein Unverständnis oft kommt. Ja, warum gibt denn jemand 350 Euro für einen Schuh aus?
Ja, gut. Ja. Warum geben andere Menschen 50.000 Euro für eine Armbanduhr aus?
120.000 Euro für ein Auto. Warum geht man essen für 400 Euro? Warum? Mein Gott, wenn ich damit niemand schade, sage ich mal, und mich erfreut, dann und hoffentlich vielleicht auch die Adidas-Aktionäre, ist alles gut.
Ja. Beschreib doch mal bitte für uns dieses Gefühl, wenn du so ein neues Paar Sneakers entdeckst, dem du schon lange hinterherjagst. Was passiert dann so mit dir?
Am Anfang kommt immer noch dieses, ach komm, das geht auch ohne. Und irgendwann merkst du aber, dass du dich selber schon so ein bisschen anlügst und betrügst. Und dann kommt dieses, okay, wie komme ich ran? Und leider ist es so, dass oft die schönsten Schuhe limitiert sind. Das liegt auch daran, dass eben spezielle Designer dran arbeiten und dass die Zugriff bekommen auf Material und auf Farben, die es bei den Großserienmodellen nicht so gibt. Und dann reift es so langsam und du siehst ihn nochmal, auch in deinem Social-Media-Feed. Und dann, ja, dann geht die Jagd halt los. Wo kommt er raus? Wer kann mir helfen? Kann ich ihn vielleicht tauschen gegen einen, den ich habe?
Man ist gut vernetzt.
Muss man sein, ja. Sonst geht's nicht. Also ich habe auch keine Lust, dann tatsächlich den dreifachen Preis irgendwo zu zahlen von jemandem, der dann zwei Tage vorm Laden gesessen war oder der einen Bot hat. Es gibt ja ganz viele Leute, die eigene Bots, also so Programme automatisiert haben, die Sachen im Shop direkt wegkaufen. Riesenproblem tatsächlich, auch für viele große Hersteller, weil die Webseiten dann zusammenbrechen. Und ja, wenn man dann den Schuh nicht bekommt, man ist ewig in der Warteschleife oder er ist sofort ausverkauft, da ist schon so eine kurze Leere da. Also man nimmt schon diese komplette Emotion mit, aber ich hatte auch schon so Momente mit der Freundin auf den Release von dem Schuh gewartet, ich glaube am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ja. Und es gab 200 Paar und man ist unter den ersten 200, die den kriegen auf der Website. Du weißt aber, da sind Zehntausende, die den auch wollen. Und man nimmt sich echt kurz in den Arm und drückt sich und ist glücklich. Ich meine, hey, ja, wo man sich halt so seinen Kick holt, ne?
Was ist denn, wenn die Freundin irgendwann um die Ecke kommt mit so einem kleinen Ultraschallbild in der Hand und sagt, lieber Fabian, das Schuhzimmer brauchen wir jetzt als Kinderzimmer. Die Schuhe müssen weg.
Dann würde ich sagen, größere Wohnung, ne? Das ist völlig, völlig logische Konsequenz. Ja, das, da findet sich eine Lösung. Ja.
Auch dafür würde ein Zimmer gefunden. Fabian Döhler ist bei uns heute Abend in Ab 21. 500 Paar Sneakers. Ich habe es mal kurz ausgerechnet, wenn es 500 Paar wären, wenn du dir jetzt der Reihe nach anziehen würdest, jeden Tag ein anderes Paar, dann hättest du nächstes Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag, am 26.12.2020 jedes Paar einmal angehabt.
Und darf mir keinen kaufen.
Und darfst dir in der Zwischenzeit keine neuen nachkaufen. Ganz genau. Ich danke dir sehr für diesen Besuch, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast. Wünsche dir und deinen Schuhen wünsche ich dir alles, alles Gute, auf dass ihr zusammen alt und sehr, sehr glücklich werdet. Vielen Dank.
Danke.
Deutschlandfunk Nova.
Objektophilie nennt man das, wenn jemand wirklich in einen Gegenstand verliebt ist, also eine richtige Liebesbeziehung zu etwas hat oder zum Beispiel auch eine regelrecht pathologische Sammelsucht. Wir sprechen heute in der Ab 21 über die Frage, warum wir uns zumindest wenigstens hin und wieder über Dinge definieren. Wenn es auch nicht so extrem ist, dass wir Dinge regelrecht lieben, aber zumindest uns über Anschaffungen, die wir für total nötig halten, definieren, Dinge, die uns offenbar extrem wichtig sind. Ich hätte da selbst zum Beispiel mein Motorrad in den Ring zu werfen, das ist mir schon auch wichtig. Genau das Modell von dem Hersteller zu haben, zum Beispiel, weil ich gern damit reise, auch weitere Strecken. Und das geht halt nicht mit jedem Modell. Insofern ist mir das schon wichtig, dass das dieses Motorrad ist. Noch verbreiteter ist das bei vielen beim Auto. Welche Marke, welches Modell? Für viele immens wichtig und dann am besten noch krass individualisiert und gepimpt, also letzten Endes getuned. Darüber wollten wir mehr wissen und haben die Kollegin Antonia Franz heute mal losgeschickt in eine Tuning-Werkstatt. Sie hat zurückgefunden hier ins Studio. Bist du jetzt selbst mit deiner getunten, tiefer gelegten Karre vorgefahren?
Nee, ich habe tatsächlich gar kein Auto.
Okay.
Aber früher, da bin ich schon manchmal gerne mit dem Auto gefahren, aber das war dann immer von meinen Eltern. Mhm. Aber für viele hat das Auto ja schon auch so einen ganz anderen Wert. Nicht wie bei mir so von einem Ort zum nächsten zu kommen.
Transportmittel.
Genau, bei mir ist es eher ein Transportmittel und bei manchen ist es schon was, was man irgendwie auftunen und aufstylen will.
Und ihm einen Namen gibt.
Ja.
Am besten noch, genau. So, und in diese Tuning-Welt, also Autos modifizieren, aufpimpen, bist du heute mal abgetaucht?
Ja, genau. Ich war zu Besuch bei Serkan. Der ist 28 und ja, der hat eigentlich seit er 18 ist immer ein Auto gehabt. Insgesamt sogar schon 6 verschiedene.
Ja, hast du ein Auto?
Nee, ich habe leider kein Auto.
Wo bist du denn hergekommen?
Mit der Bahn.
Scheiße. Du bist ein ordentliches Stück gelaufen gerade, ne?
Nee, ich bin mit dem Bus noch gefahren.
Ach so. Siehst du, wusste ich nicht mal, dass der Bus hierher fährt.
Also ich glaube, da hatte Serkan fast schon so ein bisschen Mitleid mit mir,
dass ich
da mit dem Bus zu ihm fahren musste.
Oh Gott, wie tunt man einen Bus? Serkan im Ausnahmezustand.
Geht bestimmt auch. Mhm. Genau, Serkan hat eben mit seinen Kumpels eine Tuning-Werkstatt, in der ich ihn heute besucht habe. Die ist in der Nähe von Berlin in Teltow. Ja, und er hat mich da so ein bisschen in die Welt des Tunings eingeführt.
Hier zum Beispiel rechts rum, da Vorsicht. Das ist hier unsere Reifenmontierhalle, sage ich mal in dem Sinne. Hier kommen alle neuen Reifen und neuen Felgen rein. Und hier sind dann die jeweiligen Montiermaschinen. Und ja, da wird dann die Felge mit dem Reifen zusammengesteckt.
Warum sind das denn gerade so die Felgen, die so beliebt sind zum Tunen?
Ja, das sind so wie die Schuhe. Musst du dir vorstellen, als Frau, wie wichtig die Schuhe sind. So wichtig sind auch die Felgen bei einem Auto. Also da kann der Rest sehr, sehr gut aussehen. Sofern die Felgen nicht stimmen, sieht alles schrecklich aus.
Genau, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber macht Sinn. Also die Felgen sind irgendwie so der Einstieg ins Tuning und dann kann man darauf aufbauen mit Folien und Sounddesign und was weiß ich.
Das heißt, da wird dann schon auch richtig Kohle reingesteckt, ne?
Ja, also wenn man sich da in der Tuning-Werkstatt von Serkan mal umschaut, auf jeden Fall.
Nicht jeder achtet auf sein Aussehen so sehr wie auf sein Auto. Also manche lieben da sein Auto wesentlich mehr als den eigenen Körper. Es ist wie gesagt wirklich ein Hobby. Manche geben für andere Sachen Geld aus, für Klamotten wahrscheinlich. Und der gibt dann, beziehungsweise der Kunde gibt dann eher Geld aus für sein Auto. Manche machen auch beides.
Was sind so die typischen Kunden? Gibt es da irgendwie sowas, was du sagen kannst? Die meisten sind eher jünger, eher älter?
Ich würde mal sagen, 80% sind wirklich bis 35 und der Rest ist dann halt über 35.
Warum sind das eher Jüngere bei euch dann?
Ja, das ist so ein Gesehen und Gesehen werden, denke ich mal. Die haben dann wahrscheinlich noch, da ist das Blut noch ein bisschen entfachter und man möchte halt noch immer extravagant sein, immer was Besonderes haben. Das ist dann so die Besonderheit in der jungen Generation.
Ja, und das ist ja dann schon auch so ein Ding, das Auto auf Instagram posten und mit ein paar Hashtags versehen. Also das gibt's schon auch viel. Also wenn man sich da mal auf Instagram umsieht, da posten schon viele auch ihre Autos.
Die Tuning-Szene müsste doch eigentlich davon profitieren, dass quasi immer mehr Leute heute aufs Auto verzichten, denn da müssten sie dann doch eigentlich noch mehr aus der Masse rausstechen, oder?
Ja, schon. Aber davon, also dass jetzt weniger Leute quasi ein Auto haben, davon merken jetzt Serkan und seine Freundin in der Werkstatt eigentlich gar nicht mal so viel.
Ja, wir sind momentan stetig am Wachsen. Unser Team ist jung und dynamisch und wir wachsen halt auch immer. Also da kommen ein paar Leute jetzt nochmal hinzu, deswegen brauchen wir eine größere Bude in dem Sinne.
Du sagst jetzt, ihr seid stetig am Wachsen, dabei hat man in den Nachrichten irgendwie immer, das Auto stirbt aus sozusagen. Das scheint ihr jetzt gar nicht zu merken, oder?
Also wir merken das nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob das Auto oder Diesel ausstirbt. Man hat ja viel Carsharing-Sachen, das stimmt. Aber die Kunden, die wollen immer individueller sein, sei es von den, sage ich mal, normalen Kunden her, von den Privatkunden her bis hin zu den Geschäftskunden. Da haben wir auch sehr viele, mit denen wir arbeiten, mit den Produzenten oder mit den Videoproduktionsfirmen in dem Sinne. Da arbeiten wir auch sehr, sehr eng zusammen. Das macht auch sehr viel Spaß. Das sind dann so nochmal zusätzlich besondere Projekte, die man sonst auf der Straße nicht sehen würde.
Also Serkan und seine Kollegen, die tunen dann auch mal die Autos von euren Rappern für irgendwelche Videos. Das sieht man ja auch oft so in so Rap-Videos. Und das nehmen sich ja dann auch schon viele als Vorbild fürs eigene Auto.
Dann hau doch mal raus, was liegt denn jetzt gerade so im Tuning-Trend?
Ja, also was auf jeden Fall, glaube ich, hoch im Kurs stehen, sind die Folien. Also man kann mit so Folien irgendwie sein Auto auf jeden Fall ganz individuell gestalten und dauernd auch eine neue Farbe damit machen.
Ich zeig dir mal kurz die Foliehalle. Upsala. So. Genau, also wie gesagt, hier ist die Foliehalle. Das ist ein eigenständiger Bereich, der muss halt auch vor Staub, Wind und sonst was geschützt sein, muss ordentlich belichtet sein und eine gewisse Raumtemperatur haben, damit man folieren kann.
Gibt es irgendeine Folie, die du gerade cool findest?
Es gibt zu viele Folien, die ich cool finde. Da kann man wirklich nicht sagen, das ist gut oder das ist gut. Es ist derzeit so viel im Trend. Sei es von einem Lila-Ton hin bis zu einem Schwarz-Satin-Ton. Da gibt es wirklich alles einmal querbeet, was sehr, sehr edel aussieht, was auch cool aussieht.
Es ist ja fast wie irgendwie so eine neue Klamotte kaufen fürs Auto, oder?
Ja, richtig. Also wie gesagt, das Auto sieht danach komplett anders aus.
Ist es nicht manchmal vielleicht fast schon so eine Sucht dann, wenn man es einmal ausprobiert hat, dass man denkt, ach, jetzt möchte ich noch das und jetzt möchte ich noch das?
Ja, also von den Kunden haben wir auch ein paar natürlich. Das ist wirklich, ich würde auch gerne alle 2-3 Monate meine Farbe ändern wollen. Aber es ist wirklich ein zeitlicher und ein kostenspieliger Punkt, den man nicht so einfach machen kann. Aber wir haben tatsächlich Kunden, die alle paar Monate oder jedes Jahr mal die Farbe mal gerne ändern möchten.
Also man kann da auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld lassen, glaube ich, mit diesem Autotuning. Was ich aber auch gelernt habe, neben dem Aussehen ist auch ganz wichtig der Sound.
Ja, die Karre soll natürlich fett klingen.
Genau, und da habe ich Stärker noch mal vor die Wahl gestellt. Was ist dir denn jetzt persönlich zum Beispiel wichtiger, der Sound oder lieber das Aussehen?
Ich würde dann wahrscheinlich, das ist eine schwierige Frage. Das ist so, als ob du fragst, ob man schöne Schuhe oder eine schöne Frisur haben möchte, wenn man ausgeht. Kann man gar nicht so sagen. Also ich glaube, ich würde dann eher auf den Klang tippen, dass der Klang schön ist.
Warum ist der Sound irgendwie wichtig?
Also nicht, um Leute damit zu nerven, aber für einen selber, ich weiß nicht, das ist halt angenehm. Das ist wie Musik in den Ohren. Es ist wirklich, also ich finde es angenehm. Also deswegen ist der Sound für mich wichtiger.
Dann macht es auch mehr Spaß zu fahren so.
Auf jeden Fall, wenn man da das Dach aufmacht oder die Fenster runterlässt und da mal irgendwo lang fährt, cruise in dem Sinne, ist es dann doch angenehmer, so einen Motorsound oder den Auspuff zu hören. Ist ein angenehmes Gefühl.
Also Elektroauto kommt für dich nicht in Frage?
Leider nicht, nein, gar nicht.
Ja, also Sound ist auf jeden Fall wichtig, wie ich gelernt habe. Und ich habe da auch mal in den YouTube-Channel von Serkan und seinen Freunden, der heißt Vega Performance, geschaut. Und da geht es schon auch ganz schön viel um den Sound.
Hört sich auf jeden Fall geil an.
Also nicht nur gutes Aussehen ist wichtig, das gilt auch beim Auto.
Ja, man merkt es schon so ein bisschen. Also Serkan scheint ein Typ zu sein, der auch dazu steht, was ich dann wieder sehr okay finde. Der sagt, mein Auto, das ist mir schon als Besitz, so das meins und das ist dann hat eine Wichtigkeit, ne?
Genau, also er geht da ganz offen mit um. Sein aktuelles Auto, das will er auch noch völlig umbauen. Das ist jetzt gerade noch nicht umgebaut, aber da hat er schon ganz schön viel mit vor. Und ja, also zum einen sieht das natürlich auch als Gebrauchsgegenstand. In Teltow, wo er wohnt, da muss man schon auch öfter mal mit dem Auto umherfahren, um irgendwo hinzukommen. Aber ja, er hat mir auch erzählt, dass er manchmal so einen kleinen Umweg in Kauf nimmt, wenn er dann ein bisschen länger im Auto sitzen kann. Erlebst du auch Kunden, für die das Auto fast schon wie so ein Freund oder eine Freundin ist?
Ja, definitiv. Also wir haben auch Kunden, die geben ihren Autos Namen. Die lieben halt ihr Auto über alles und ich glaube, die haben mehr Bilder hochgeladen auf Instagram. Also da sind viel mehr Bilder vom Auto dann dabei. Die feiern ihr Auto dann und lieben das dann in dem Sinne.
Wie ist das bei dir?
Nö.
Hat eines deiner Autos schon mal einen Namen gehabt?
Nein, gar nicht. Gar nicht, nein. Würde ich auch nicht geben.
An dieser Stelle muss ich jetzt aber mal ein kleines Geständnis machen.
Aha, jetzt kommt's raus.
Also ich habe als Kind tatsächlich auch den Autos von meinem Papa Namen gegeben.
Oh, und dein Lieblingsauto von ihm, wie hieß das?
Das war so hellblau-blau, würde ich sagen. Und das hieß Bobby.
Ach guck, ich habe einen guten Kumpel, der heißt Bobby. Der ist auch manchmal blau. Aber das ist eine andere Geschichte.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist ja nicht nur so, dass die allermeisten von uns viel zu viel Krempel haben, dass wir oft Dinge kaufen oder haben wollen, die wir, wenn wir mal ehrlich sind, gar nicht wirklich brauchen. Es geht ja heute so weit, dass wir uns überlegen, wenn wir etwas kaufen, wie wir das auch noch möglichst gekonnt in Szene setzen. Also zufällig oder halb zufällig oder ganz gesteuert entstehen dann Fotos, die wir später im Netz posten, die zeigen und die auch zeigen sollen. Hier könnt ihr mal sehen, habt ihr nicht, was ich hier habe. Ganz egal, ob Schmuck, ob Uhren, das Auto, neues Fahrrad, Klamotten oder was auch immer. Und einer, der sich mit genau diesem Phänomen beruflich beschäftigt, das ist Simon Bieling, Autor und Social Media Consultant bei der Beraterfirma EFOG und vor allem Autor des Buches Konsum zeigen. Hallo Simon.
Hallo Tom.
Du für dieses Konsum zeigen, was hast du da untersucht und was hast du rausgefunden?
Naja, ich habe die Beobachtung gemacht, dass dadurch, dass die digitale Fotografie in den letzten ein, zwei Jahrzehnten sich sehr, sehr stark entwickelt hat, eben auch unser Verhältnis zum Konsum sich stark verändert hat. Und das war Thema meines Buches. Und ja, was habe ich herausgefunden? Man kann vielleicht einmal sagen, dass der Konsum viel visueller geworden ist. Es ist also viel wichtiger geworden, dass wir Produkte nicht nur nutzen können, sondern dass sie sich auch gut fotografieren lassen und in den Social Media posten.
Sind über Social Media andere Gegenstände wichtiger geworden als vielleicht noch vor ein paar Jahren? Also hat sich unser Konsumverhalten dahingehend verändert, dass wir gucken, dass wir das auch gut darstellen können, was wir kaufen?
Das würde ich schon sagen. Gilt jetzt vielleicht nicht für wirklich alle Konsumprodukte, aber so im Großen und Ganzen würde ich dieser Aussage schon zustimmen. Es ist halt nur dann so ein bisschen die Frage, wie wir die Dinge darstellen. Also da gibt es auch große Unterschiede. Da habe ich auch ganz unterschiedliche Arten von Bildern auch untersucht. Also ja, viele zeigen einfach eine bestimmte Situation, in der wir ein Produkt verwenden. Bei anderen geht es dann eher darum, sich zu vergleichen, also zum Beispiel einen erfolgreichen Schnäppchenkauf darzustellen und so ein bisschen vor anderen anzugeben. Also da gibt es eben ganz unterschiedliche Bilder und deshalb ist es auch ziemlich unterschiedlich, welche visuellen Vorteile ein bestimmter Gegenstand für uns haben kann.
Wie ist denn das Verhältnis eigentlich von tatsächlich wirklich etwas kaufen, um es zu posten, im Verhältnis zu ausleihen, bestellen, schnell ein Foto machen, posten und dann die Sachen wieder zurückschicken? Also so dieses Luxus-Posing mit Dingen, die man sich eigentlich gar nicht leisten kann.
Dass man ja einen Gegenstand nur ausleiht, um ihn zu fotografieren, das habe ich sehr selten gesehen. Also da kann ich jetzt nicht bestätigen, dass das ein größerer Trend ist, eine größere Entwicklung ist.
Das ist dann vielleicht eher was, was an Orten stattfindet, oder? Wenn ich irgendwo bin, wo es gerade wahnsinnig fancy aussieht, wo ich vielleicht nur dran vorbeigehe und dann die Gunst der Stunde nutze, ne, mich da hinzustellen, mich mit irgendwas fotografiere, was dann vor Ort nach Luxus oder nach ja, irgendwie besonders aussieht.
Ja, genau. Also das ist natürlich schon denkbar. Aber ich würde schon auch nochmal betonen, dass so Dinge zu besitzen jetzt nicht ganz aus dem Fokus geraten ist.
Manchmal geht es ja tatsächlich auch um Masse, wenn wir von Sammlungen reden. Ne? Jemand, der beispielsweise Sneakers sammelt oder jemand, der Armbanduhren sammelt oder irgendwas anderes, wo es dann schon darum geht, auch möglichst viel davon darzustellen. Welche Rolle spielt deiner Ansicht nach dabei dieses sich mit anderen messen? Also auch dieses Zeigen von, ich habe mehr, ich kann mir das leisten und ich habe so und so viel davon und vor allen Dingen habe ich mehr davon als du.
Also das hat sich nicht verändert. Und da habe ich auch, kann man viele Bilder sehen, auch in den Social Media, wo das weitergeführt wird. Aber es bekommt vielleicht nochmal so eine ganz eigene ja, Dynamik. Also zum Beispiel kann man sehen, dass bestimmte Personen, die sich große Barrechnungen leisten können oder viel, viel ausgeben, in einem Moment das sozusagen nur über den Kassenzettel demonstrieren und ins Internet stellen. Das ist schon vor einigen Jahren ein Phänomen gewesen. Das wäre sozusagen auf der einen Seite, auf der Luxusseite, aber eben wie gesagt auch auf der Schnäppchenseite. Also wenn es darum geht, ja, mit wenig Geld sehr, sehr viele Gegenstände zu kaufen, auch da gibt es so eine Art Wettbewerb, wo Leute eben ja, eigentlich wie einen Kassenzettel unter den Post schreiben. Das waren die Preise, die sind sehr, sehr viel niedriger. Und dann sieht man eben in dem Bild fast wie so ein Ornament, also wie so ein schönes Muster zusammengelegt, die ja Zahnbürsten, die ja, einfachen Dinge, die Deos, so zusammengestellt zu so einer Art schönen Muster. Und auch da geht es natürlich ganz stark darum, dass man sich als erfolgreicher darstellt.
Zeigen, was man hat. Posen mit schönen Dingen, mit denen wir uns darstellen wollen, über die wir uns schon auch definieren. Woher kommt das? Warum machen wir das? Darüber haben wir mit Simon Bieling gesprochen, Autor und Social Media Consultant bei der Beraterfirma IFOG und Autor des Buches Konsum zeigen. Was nehmen wir mit aus dieser Ab 21? Vielleicht, dass Besitz uns nicht besser, wertvoller oder einzigartiger macht. Aber manchmal sind Dinge, mit denen wir uns wirklich gerne zeigen, auch Ausdruck von Freiheit. Der Freiheit, es einfach zu tun, weil wir es mögen.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Berlin. Nach dem Motto Putzen statt Party können Touristen in Berlin bald gemeinsam mit Anwohnern die Parks der Stadt putzen. Pankows Wirtschaftsstadträtin Rona Tietje sieht in dem Projekt eine gute Möglichkeit, um für nachhaltigen Tourismus zu sensibilisieren, wie sie der deutschen Presseagentur am Mittwoch sagte. An insgesamt 3 Terminen im August und September sollen die Teilnehmer in Prenzlauer Berg den Mauerpark und den Ernst-Hellmann-Park säubern. hieß es in einer Mitteilung des Pankower Amts vom Dienstag. Teilnehmer werden gebeten, sich kostenlos im Internet anzumelden. Eine Mitarbeiterin des verantwortlichen Städterundgänge-Anbieters zeigte sich optimistisch. Sie und ihr Team hätten ähnliche Aktionen in Edinburgh, Barcelona, Paris, Amsterdam und Dublin durchgeführt. Die Erfahrung habe gezeigt, dass Teilnehmer das Erlebnis, sich als Teil der Stadt fühlen zu können, noch mehr schätzen als die kostenfreie Tour und die Erfrischungen am Ende.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.